Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute Dr. Sven von Allemann. Er ist Head of Legal Tech und General Counsel der Join GmbH. Hallo.
Hallo Patrick, freut mich, dass ich hier bin.
Gerne. Ich habe es ja gerade erwähnt, du arbeitest bei der Join GmbH. Die Join GmbH bringt als ein Produkt raus LeadOx 365. 365 auch angelehnt an Microsoft 365, das wirst du ja gleich nochmal erzählen. Was kurz beschrieben erstmal vielleicht, ist denn LeadOx überhaupt?
Ja, gerne. Genau, LeadOx 365 oder LeadOx ist ein Contract Lifecycle Management System oder Lösung. Das heißt, wir bilden den Vertragslebenszyklus digital ab für Rechtsabteilungen. Das heißt, Unternehmen und vor allen Dingen die Rechtsabteilungen können mit unserer Lösung ihre Verträge managen, verwalten und verschiedene Workflows rund um die Verträge sozusagen teilweise automatisiert und standardisiert damit abbilden. Sozusagen, das ist der Stand jetzt. Wir gucken uns noch ein paar weitere Prozesse im Unternehmen an, aber vielleicht dazu gleich noch ein bisschen mehr.
Genau, wir gehen ja gleich mal darauf ein, noch etwas detaillierter, was die Software denn alles kann und was sie denn macht. Vielleicht dann mal so den Schritt ein bisschen davor. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, zur Gründung dieser Software und seit wann gibt es die?
Genau, wir haben vor einigen Jahren mit der Rechtsabteilung der Merck KGaA, also der Pharma, des großen Pharmaunternehmens Merck aus Darmstadt, eine Contract Lifecycle Lösung, so ein Projekt gebaut. Das war damals eine Anforderung, ein Vertragsmanagementsystem auf Basis von Microsoft 365 zu bauen und die Merck-Rechtsabteilung, insbesondere Nina Stöckel damals, ist auf dem Markt nicht fündig geworden und hat dann uns damit beauftragt, das zu machen. Und dieses Projekt war so erfolgreich bei Merck und läuft auch immer noch sehr erfolgreich da, dass wir dann im Anschluss entschieden haben, aus diesem Projekt nochmal ein Produkt zu bauen. Das hat dann nochmal etwas Entwicklungsarbeit sozusagen gebraucht und gedauert. Und dann haben wir vor etwa 2-3 Jahren daraus das Produkt LeadOx 365 veröffentlicht und dann nicht nur sozusagen als Projekt für Merck, sondern an die allgemeine Öffentlichkeit gegeben und verkaufen es seitdem.
Nun gibt es da ja natürlich einige Anbieter in dem Bereich, also so viele jetzt auch nicht, aber ein paar. Und was ist denn vielleicht der große Unterschied zu den meisten anderen, was ihr als Vorteil habt?
Ja, wie der Name schon sagte, wie du eingangs schon erwähnt hattest, haben wir das 365 im Namen. Das heißt, unser, glaube ich, USP, kann man sagen, ist, dass wir das sehr stark in Microsoft 365 integrieren. Das heißt, wir gehen mit unserer Lösung tatsächlich zum Kunden und integrieren in die konkrete Microsoft 365-Umgebung unsere Lösung. Und deswegen ist es auch keine SaaS-Lösung, keine Software-as-a-Service-Lösung, sondern eine Private Cloud Application. Das heißt, es nutzt die private Microsoft Azure Cloud, die notwendigerweise bei einer Microsoft 365 Lizenz und Umgebung beim Kunden vorhanden ist. Und dort setzen wir unsere Lösungen ein und spielen die ein und können somit, haben wir keine Daten unserer Kunden. Das heißt, die Kundendaten bleiben komplett dort, wo sie auch schon vorher waren. Das ist natürlich für Kunden und für uns auch recht angenehm, weil dann die Anforderungen an Datenschutz, IT-Compliance und Ähnliches schon bereits ja einmal geprüft worden sind bei der Einführung von Microsoft 365 und wir uns dann darauf eigentlich sozusagen auch verlassen können oder das nicht weiter geprüft wird, werden muss. Und vielleicht ein etwas kleinerer oder vielleicht auch nicht so unwichtiger zweiter USP ist, dass wir eine Software sind, die aus Deutschland kommt und auch mit deutschen Entwicklern, deutschem Support entwickelt wird und betreut wird. Und das ist auch gerade für Kunden und Rechtsabteilungen in Deutschland ein großer Vorteil.
Auf jeden Fall. Also wenn man da immer, meistens ist es ja dann aus Amerika oder so, kommunizieren muss. Und wie du auch schon erwähnt hast, der ganze Datenschutz, das ist ja auch ein Riesenproblem. Das kenne ich auch noch aus der Beratungszeit für Rechtsabteilungen. Ganz schwierig, da was zu machen. Das muss ja alles immer safe, secure sein, geht durch verschiedene Abteilungen durch, die das alle absegnen müssen, ne? Also da seid ihr natürlich in einem großen Vorteil, wenn man ein System anbindet, was bereits da ist und wo ihre Daten dann bei denen selber schon liegen, ne? Und
genau, und es werden einfach die Microsoft Compliance, Data Security und Governance Services genutzt, die schon vorhanden sind und die auch recht stark sind. Genau, und wir haben ein bisschen die Philosophie, wenn Software, die eh da ist, die kann auch genutzt werden. Das heißt, wir nutzen als Basis Teile von der Microsoft 365 Umgebung und Welt, die und Elemente, die dort wieder genutzt werden können, wie zum Beispiel auch die Nutzerverwaltung und ähnliches. Und wenn wir auf Dinge stoßen, die notwendig sind, aber nicht bereits vorhanden sind, dann entwickeln wir die selber und integrieren die sozusagen in diese Lösung.
Und die Verbreitung von Microsoft 365 als Grundlage für euch, ja, ne? Das ist aber schon sehr breit, oder? Das nutzen am Ende fast alle, oder ist das so, oder?
Ja, das ist schon so, dass wir gerade in dem im sozusagen Deutschland, Österreich, Schweiz Raum ist das zu 90-95% sind tatsächlich auf Microsoft. Ganz selten reden wir mal mit Unternehmen und Interessenten, die auf der Google Suite sich befinden. Das kommt aber nicht so oft vor. Es kommt eher vor, vielleicht, dass Unternehmen zwar eine Microsoft-Lizenz haben, aber noch nicht Microsoft 365 haben, sondern sozusagen On-Premise-Lösungen. Das wird aber von Microsoft auch sehr stark forciert, kann man fast sagen, dass auch die Kunden, die bisher das noch nicht nutzen, auf die Online-Welt, auf die Cloud-Welt von Microsoft 365 migrieren sollen. Das heißt, wir haben eigentlich fast alle Unternehmen, mit denen wir sprechen, die haben auch Microsoft und haben auch die notwendigen Lizenzen, die man dafür braucht.
Das heißt also, wenn sie das haben, und du sagst ja, das haben fast alle, dann ist der Switch zu euch natürlich viel leichter als jetzt zu einer Fremdlösung, die eigenständig arbeitet, ne, und implementiert werden muss und Datenschutz und so weiter und so weiter. Gehen wir doch mal ein bisschen auf die Software, auf die technischen Funktionen ein. Was kann die denn alles so? Was wird auch oft benötigt von den ganzen Kunden, die ihr schon habt? Dass du da mal ein bisschen was erzählst vielleicht, dass man besser versteht?
Ja, gerne. Vielleicht noch, ich würde sogar noch eine Sache zu dem davor sagen, und zwar mit der einfachen Implementierung, das sehen wir auch, und wir sehen vor allen Dingen auch der Grund, warum wir jetzt Microsoft 365 nutzen, ist neben dem, dass die Daten sicher sind, IT-Compliance und ähnliches, sind eigentlich noch zwei weitere Perspektiven. Das eine ist die Perspektive der Nutzer. Das heißt, wenn ich selber als Nutzer Microsoft 365 kenne, ich kenne die Office-Anwendungen, ich kenne womöglich auch den SharePoint und Outlook und ähnliche, dann ist die Umstellung nicht so groß bei uns, weil wir diese ganzen auch Office-Ads und Office-Services weiter nutzen, als vielleicht bei einer anderen Lösung, die dann selber sich einen Editor nachbaut und einen Dokumenten-View nachbaut. Das heißt, die User-Adoption geht sehr schnell. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist die IT-Admin-Sicht, weil auch die IT-Admins müssen natürlich, wenn sie eine komplett neue Software bei sich ins Unternehmen bringen, erstmal verstehen, wie können sie damit umgehen, wie können sie die warten und pflegen. Und bei unserer Lösung braucht man im Prinzip SharePoint und Azure Admins. Und die gibt's in einem Unternehmen meistens natürlich eh schon, weil Microsoft 365 im Unternehmen ist. Und deswegen macht das auch da den Kunden so ein bisschen leichter, das zu pflegen und zu maintainen. Das wollte ich vielleicht noch ergänzen. Und zu den Funktionen, also es gibt natürlich sozusagen die klassischen Funktionen eines Contract Lifecycle Management Systems. Das heißt, wir begleiten letztlich digital Verträge in ihrem Lebenszyklus in Unternehmen. Das geht los bei der Erstellung von Verträgen, bei denen Templates zur Verfügung gestellt werden können, mit Klauseln, mit Platzhaltern und ähnlichem. Und das ist natürlich immer so, dass es nicht nur die Rechtsabteilung nutzt, es ist kein System für die Rechtsabteilung, sondern für das gesamte Unternehmen. Das heißt, in dem Fall
HR und so weiter, ne?
Genau, aber auch die Fachabteilungen tatsächlich. Und in dem Fall jetzt bei Templates zum Beispiel ist die Idee, dass die Rechtsabteilung gibt natürlich die Templates vor. Die sind sozusagen die Bestimmer über den Inhalt und über die Platzhalter und was ausgefüllt werden soll. Aber die eigentliche Erstellung und das Eröffnen und Initiieren einer Vertragsakte, das sollte idealerweise dann schon aus der Fachabteilung gemacht werden. Also wenn ich in der Fachabteilung sitze, ich brauche einen Vertrag, dann kann ich das selber erstmal starten und braucht die Rechtsabteilung erst dann, wenn es wirklich um eine rechtliche Frage geht und eine Hilfe, eine Unterstützung beim Ausfüllen. Das heißt, also es geht los mit der Erstellung von Verträgen. Es geht dann weiter mit Kollaboration und Verhandlungen. Das heißt, es ist möglich, gleich in Echtzeit auch gleichzeitig auf einem Vertragsdokument dann zu arbeiten. Zum Beispiel von der Fachabteilung gemeinsam mit der Rechtsabteilung, um den Vertrag auch inhaltlich dann entsprechend so zu gestalten, dass er dann rausgegeben werden kann. Oder das Feedback, was von der Gegenseite kommt, dann gemeinsam zu besprechen. Und das natürlich berechtigungsbasiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in allen Themen oder in der ganzen Lösung, dass wir ein sehr sozusagen differenziertes Berechtigungssystem haben, mit verschiedenen Berechtigungsstufen, dass auch nur derjenige, der eine Berechtigung hat, auch einen Vertrag sehen kann und natürlich dann auch bearbeiten kann. Wenn es dann weitergeht nach der Verhandlung, gibt's kann ich natürlich Support bei der Rechtsabteilung über das System einholen und dann geht's um Freigaben und Approvals. Das heißt, ich kann mir einzelne Freigaben geben für bestimmte Themen, für eine Klausel oder für ein Thema. Ich kann zum Beispiel bei der Textabteilung einholen und sagen, ist diese Textklausel, kann ich die so nutzen oder kannst du mir einen anderen Vorschlag machen? Und dann, wenn es sozusagen weiter fortschreitet, kann man sich vom Management ein Pre-Signature Approval oder ein Management Approval einholen. Das heißt, da können Approval Policies auch hinterlegt werden. Das heißt, der abhängig von bestimmten Metadaten wie Vertragstyp, Vertragswert, Geografie und ähnliches, Abteilungen können dann Freigabe-Policies, Freigaberichtlinien, die dann bestimmen, welche Stellen, welche Personen oder ähnliches im Unternehmen freigeben sollen, da hinterlegt werden und automatisch ausgelöst werden. Wenn es dann freigegeben wird, erfolgt dann meistens die digitale Signatur. Das heißt, es werden Lösungen wie DocuSign, Adobe Sign oder ähnliche daran angebunden. Und dann ist im Prinzip die sozusagen Vertragserstellungsphase beendet, die Pre-Signature-Phase und dann geht die aktive Lebensphase los. Und auch die begleiten wir, indem Erinnerungen automatisch gesendet werden, ich mir selber Erinnerungen einstellen kann und die gehen automatisch, weil das System weiß, dass ein Vertrag ausläuft, dass eine Kündigungsfrist abläuft und ähnliches. Ich kann natürlich die Verträge einfach finden, das heißt, ich habe umfassende Such- und Filtermöglichkeiten, um die Verträge zu finden, die ich suche. Und dann kann ich irgendwann, wenn der Vertrag dann der Lebenszyklus sozusagen beendet ist, den Vertrag auch kündigen und danach auch Löschvorgaben und Löschroutinen machen. Das heißt, ich kann einstellen, dass er nach einer bestimmten Frist, nach 6 Jahren, nach 10 Jahren oder ähnliches, dann gelöscht wird, entweder automatisch oder durch sozusagen noch eine manuelle Freigabe. Das heißt, so bilden wir diesen Lebenszyklus einmal von vorne bis hinten ab. Mit noch ganz vielen natürlich weiteren Themen dazwischen. Das kann man jetzt in der kurzen Zeit wahrscheinlich gar nicht alles nennen. Mhm. Aber eins vielleicht noch ganz wichtig, wir nutzen Office-Add-ins für Word oder für Outlook. Das heißt, alles, was am Dokument gemacht wird, wird tatsächlich in Word gemacht. Mit entweder Word-Funktionen, die schon da sind, die bauen wir jetzt nicht neu, oder mit dem LeDocs-Add-in, mit dem wir bestimmte Funktionen aus dem LeDocs dann direkt ins Word holen, dass der Nutzer oder die Nutzerin das Word gar nicht verlassen muss für bestimmte Funktionen. Ja, zu dem Thema, wohin wir uns in der Zukunft entwickeln, ist, dass wir tatsächlich unser Angebot noch etwas erweitern von einem reinen Vertragsmanagement auf eine Plattform und auf eine Lösung, die alle rechtsnahen Prozesse im Unternehmen abbildet. Also da geht es dann nicht nur um Verträge natürlich auch, sondern auch vor allen Dingen um Vorgänge und Matters, also klassisches Matter-Management, auch mit einer Legal Front Door, um Vorgänge zu verwalten, um einfach Anfragen an die Rechtsabteilung zu verwalten und besser zu strukturieren. Und dann auch ein Content-Modul, um weitere Content-Arten zu verwalten, sei es jetzt Richtlinien-Policies, so Themen wie Patente, Gebühren und ähnliches. Und da freuen wir uns schon sehr darauf, sozusagen nicht nur das Thema Verträge als CLM zu beackern und zu behandeln, sondern wirklich so ein bisschen breiter ins Unternehmen reinzugehen und die Prozesse, die die Rechtsabteilung benötigt, aber auch andere Abteilungen benötigen, die dort mit unserer Lösung dann in Zukunft auch abzubilden.
Wenn ich das immer alles höre, was diese Software alles so kann, jetzt im Speziellen natürlich eure, ja, ich stelle mir immer vor, wie war das mal, als die Leute das nicht hatten, als die Council das nicht hatten, ja. Also du hast ja so eine Erleichterung, auch durch dieses ganze Reminding, dass du sagst, der Vertrag läuft jetzt aus und so, was da alles sicherlich mal lief früher, also das kennst du vielleicht noch besser als ich, ich mache das ja nicht so lang, aber das ist doch eine Wahnsinnserleichterung, ne, wenn es das als zu den Zeiten, wo es das so gar nicht gab, oder?
Ja, absolut. Ja, ich habe das tatsächlich auch noch miterleben dürfen dann teilweise.
Das ist eine sehr moderne. So lange ist das gar nicht her, ne? Das ist, nee. So lange ist das gar
nicht. Beziehungsweise ist ja auch noch nicht, also ist ja auch nicht in allen Unternehmen.
Das ist ja nicht mal überall so. Eben.
Genau.
Ja, ja, das ist das Erstaunliche, dass man nicht denkt, das müsste doch eigentlich jeder heute haben, ne?
Ja, also es geht ja irgendwie auch anders. Es geht auch sozusagen manuell, nur es sind halt einfach oft sehr viel mehr Schritte, die dann notwendig sind. Man muss entweder selber an mehr denken oder man muss sich das irgendwo anders notieren und dann hat man womöglich eine Excel-Liste daneben, dann hat man noch einen Erinnerungskalender und der Speicherort ist dann verschieden und man kann nicht auf das zugreifen, was vielleicht der Kollege oder die Kollegin abgelegt hat und man die Templates liegen dann auch wiederum woanders. Das heißt, es geht alles, richtig. Aber oftmals mit viel Reibungsverlust und einfach mit weniger Standardisierung. Und das ist natürlich auch ein großer Grund, warum man das macht. Man möchte als Rechtsabteilung natürlich auch einfach standardisieren und wissen, wenn ein bestimmter Vertragstyp gefordert ist für eine bestimmte Region, dann soll der bitte auch grundsätzlich auf demselben Template basieren und nicht jeder so ein bisschen sich das Rad da neu erfinden. Das spart viel Zeit.
Würdest du denn mit deiner Erfahrung auch in Rechtsabteilungen sagen, dass das heute im Vergleich zu vor ein paar Jahren, wo es diese Software ja auch noch gar nicht so gab, ja, dass es heute auch wiederum viel mehr Verträge gibt, viel mehr anfällt, oder ist das eigentlich nicht so und das deswegen auch eine Lösung ist, die fast schon sein muss, oder?
Ja, es wird ja immer, und das ist wahrscheinlich sogar immer noch richtig, von diesem More for Less geredet, dass grundsätzlich aufgrund mehr Regulierung, mehr Vorgaben, es einfach mehr Dokumentation, mehr rechtliche Anfragen und Ähnliches gibt. Ich weiß nicht, ob das an der Software liegt, dass ich auch sozusagen einfacher und schneller mehr Verträge produzieren kann. Es ist wahrscheinlich eher aus der Regulatorik und aus den Vorgaben geschuldet, dass und Dokumentationsverpflichtungen, dass mehr Dokumente, mehr rechtliche Prozesse vorhanden sind und entstehen.
Richtig.
Das ist, glaube ich, schon dann die Herausforderung, deswegen More for Less, dass gleichzeitig natürlich nicht die Rechtsabteilungen wachsen und das Budget wächst, sondern im besten Fall irgendwie gleich bleibt oder sogar gekürzt wird. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, wenn man immer mehr Vorgaben hat und immer mehr Dokumente produzieren muss und dann aber das mit den gleichen Ressourcen machen muss. Das da hilft, da ist eigentlich eine digitale Lösung schon fast unabdingbar dafür.
Eben, das meine ich eigentlich. Also natürlich konnte man früher noch vieles regeln, was dann heute einfacher wäre, aber ich glaube, mittlerweile bist du bei einem Standard durch diese ganze Überregulierung auch, Deutschland, EU, weltweit und so weiter, das ist ja so viele Regulierungen, ja, dass es, glaube ich, fast gar nicht mehr anders geht, dass man Software in dieser Richtung benutzen muss, ne? Ich würde gerne mal auf ein weiteres Thema kommen. Das große Thema zurzeit ist ja KI, ja. Was ist bei euch mit KI? Nutzt ihr da was? Plant ihr da was? Wie sieht das mit KI aus?
Ja, genau. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, das wir auch in unserem Produkt eingebaut haben und das auch nachgefragt wird von den Kunden. Also die Kunden wollen wissen, was macht ihr denn mit KI? Was können wir denn machen? Und wir befolgen da auch sozusagen unserem Architekturprinzip, dass die KI in dem, dass wir den Azure, die Azure Cloud-Lösung nutzen, auch für unsere KI-Lösung. Das heißt, wir nutzen dann die Azure OpenAI Services, damit auch dort keine Daten die Kundenumgebung verlassen und auch nicht dann zum Training genutzt werden. Das ist sehr wichtig, weil das natürlich auch immer eine Frage ist von Kunden, was ist eigentlich mit Datenschutz und so weiter. Und wir haben da eigentlich zwei Wege. Das eine ist, dass wir KI in den verschiedenen Workflows einsetzen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Vertrag hochlade, den ich von der Gegenseite bekomme. Dann werden Metadaten natürlich sozusagen automatisch ausgelesen. Das gehört schon fast zum Standard, zur Commodity dazu. Aber das ist erwarten die Kunden auch und ist auch eine wichtige Arbeitserleichterung. In anderen Workflows, wie zum Beispiel bei den Freigaben und Approvals, dass die Freigebenden eine automatische Zusammenfassung erhalten von dem Vertrag. Weil es kann gut sein, dass das Management noch nie was von dem Vertrag gehört hat, bisher nicht involviert war, das Ganze aber ein umfangreiches Vertragswerk ist mit 60, 100 Seiten, dann ist schon ganz hilfreich, da mal zu wissen, erstmal ganz allgemein, worum geht's denn überhaupt? Oder dass ich mal ein Kündigungsschreiben, wenn ich den Vertrag kündigen möchte, einen ersten Vorschlag bekomme und dann damit weitergehen will. Das ist an den einzelnen Prozessen enthalten. Und dann haben wir noch einen zentralen KI-Assistenten, mit dem ich vor allen Dingen dokumentenbasiert oder dokumentenzentriert dann mir Hilfestellungen geben lassen kann. Also auch da zum Beispiel eine Zusammenfassung, eine Risikoanalyse oder eine Vollständigkeitsprüfung, aber auch eine Übersetzung, weil das auch natürlich ein Thema ist, wenn ich international unterwegs bin, dass ich vielleicht mal eine Arbeitsübersetzung brauche. Und das funktioniert natürlich auch sehr gut mit den neuen Technologien. Und das Ganze binden wir natürlich, wie eingangs schon gesagt, auch ein dann in das Word-Add-In. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich an einem Dokument arbeite, das Word nicht verlassen, sondern kann im LeDocs Word-Add-In direkt auch die KI-Funktion abrufen. Und dann zum Beispiel auch, hatte ich gerade noch nicht erwähnt, eine Compare-Funktion. Das heißt, ich kann ein Standard-Template hinterlegen für einen bestimmten Vertrag und dann den Vertrag, den ich dort gerade prüfe, gegen diesen Standard prüfen lassen und habe so eine erste gute Einschätzung. Wichtig, eine erste gute Einschätzung und zwar nicht natürlich das Endergebnis, aber eine gute Hilfestellung, um dann weiterzugehen. Und kann mir alle diese Ergebnisse, die ich dann bekomme, natürlich weiterverarbeiten, abspeichern, als Dokument abspeichern und ähnliches.
Ja, spannend. Bevor ich dich nochmal fragen wollte zu dem großen weiteren KI-Thema, nicht nur bezogen auf eure Software, das hast du jetzt ja alles gerade erzählt, sondern vielleicht so ein bisschen auch mit der großen Frage Rechtsabteilung, wie siehst du da so die Zukunft, würde ich dich aber mal bitten, noch ein paar Worte zu dem zu sagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was du denn so machst, seit ein paar Jahren ja schon in dem Bereich Legal Tech, dass man mal so ein bisschen über dich noch kurz was erfährt. Also wie ist denn da so dein Werdegang eigentlich?
Ja, das passt ganz gut zum Thema KI, weil damit habe ich eigentlich angefangen. Also ich habe nach einer eigentlich klassischen Anwaltskarriere, Großkanzlei ein paar Jahre, dann Inhouse, bin ich dann nach, weiß nicht, so 8, 9 Jahren ungefähr oder 8 bis 10 Jahren, habe ich Ende 2015 entschieden, aus meiner Rolle als Senior Legal Counsel bei SAP auszusteigen und dann selber einen Legal Tech Startup zu gründen.
Bei SAP warst du ja schon bei einer Softwarefirma, Deutschland.
Als Softwarefirma. Ich war klassisch in der Rechtsabteilung, habe da IT-Recht gemacht und habe dann aber nebenher, weil ich kam, mein Werdegang ist sozusagen so, ich kam über eine Akquisition in SAP rein. Ich war bei Hybris Senior Legal Counsel und kam da so stark in Berührung auch mit dem Thema Gründung, Startups und ähnliches. Hab dann noch ein MBA gemacht im Bereich Entrepreneurship an der TU München und hab dann Blut geleckt tatsächlich. Das fing so 2014, 2015 an mit dem Begriff Legal Tech, der dann aufkam. Natürlich gab es Legal Tech schon lange vorher, auch in Deutschland schon, aber das hatte dann plötzlich auch einen Namen. Das war irgendwie total spannend. Und dann kamen die Entwicklungen in der KI mit DeepMind von Google und ähnlichen Themen mit den neuesten Machine Learning Modellen. Und dann habe ich 2016 angefangen mit dem Projekt Reference. Das heißt, wir haben eine Vertragsanalyse-Plattform mit KI, mit Künstlicher Intelligenz gebaut und entwickelt mit zwei Mitgründern. Und haben das dann tatsächlich bis Ende 2020 gemacht, haben dann, waren in der Spitze, glaube ich, 14 Mitarbeiter, waren mit etwas mehr als 1 Million Euro finanziert und das war sehr spannend, sehr aufregend. Ich glaube, wir hatten eine tolle Technologie mit vielen Themen, die auch jetzt immer noch aktuell sind. Viele Use Cases gab es damals schon. Man muss aber auch sagen, dass die Use Cases jetzt tatsächlich dann auch erfüllt werden könnten oder das, was versprochen wird, auch gemacht werden kann in der Zwischenzeit. Es war damals noch viel schwieriger, weil wir mit Supervised Learning die einzelnen Klauseln sehr intensiv antrainieren mussten mit Beispielen und Trainingsdaten. Und das führt dann dazu, dass so Ende 2020 wir zwar eine tolle Technologie hatten, aber das Problem hatten, dass nicht genug Umsatz da war, dass die vor allem Kanzleien war damals unsere Zielgruppe sehr interessiert waren. Wir haben viele Use Cases, viele Proof of Concepts gemacht, aber wir hatten nicht genug sozusagen dauerhaften Umsatz und dann keine Anschlussfinanzierung. Dann haben wir uns entschieden, das dann einzustellen.
Also weil ihr vielleicht deiner Meinung nach auch zu früh seid, zu früh gewesen seid vielleicht?
Im Nachhinein kann man das, glaube ich, schon sagen, dass wir recht früh waren, dass wir dann diese nicht geschafft haben, diese Durststrecke sozusagen zu überwinden.
Ja, weil ist man dann eben, ne?
Genau, man muss auch sagen, Ende 2020, ich weiß nicht, ob dich erinnern kannst, da hat eine Zeit lang keiner von KI geredet, sondern gab es dann die Themen
No-Code,
dann gab es irgendwie Blockchain und gab es viele andere Themen.
Automatisierung war immer das große Ding. Ne?
Super wichtige Themen, aber KI war eine Zeit lang ein bisschen tot fast, weil auch
total
viel Enttäuschung da war. Weil viele Anbieter, auch wir, eine ganz rosige Zukunft gesehen haben und das teilweise auch schon konnten, aber die Erwartungen dann höher waren als das, was damals schon möglich war. Und das hat sich dann schlagartig wieder geändert im November 2020. Genau. Mit dem iPhone-Moment sozusagen der KI- und Rechtsbranche.
Ja, wo dann auch das eigentlich jeder mal irgendwie benutzen konnte. Auch kostenlos, ja. Ne? So hast du quasi die Demo zu Hause gehabt, wo jeder dann gesagt hat, ah, das benutze ich mal. Und dann haben eben viele gesehen so, ach so, das kann ja schon einiges. Ne? Und dann waren die Leute so überrascht wieder, weil sie doch dann unter Erwartungen hatten und dann eigentlich übertroffen worden ist oft. Zwar nicht fehlerfrei, natürlich nicht, aber es wird schon sagte so, hey, das ist ja schon wirklich erstaunlich. Ne? Und dass auch ein bisschen die Gefahr teilweise gesehen wurde. Deswegen würde ich jetzt gerne zum letzten Punkt nochmal kommen. Das passt ja ganz gut jetzt mit deiner ganzen Erfahrung. Wie siehst du denn so die Zukunft der Rechtsabteilung, der Counsel, der General Counsel in den nächsten, sagen wir mal so, immer so ein bisschen 5 bis 10 Jahre, auch mit KI, durch KI? Wie wird sich das da ändern? Vielleicht auch das Verhältnis zu Großkanzleien, wo man ja viel auslagert. Wie siehst du da die Veränderungen?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich schon mich damals immer schön Prognosen abgegeben habe vor 5 bis 8 Jahren und die nur so mäßig eingetreten sind. Aber ich versuche mich da gerne nochmal dran, weil das auch, das dient ja auch dazu, dass man einem gewissen Ziel sozusagen entgegenarbeitet. Also ich glaube, der Stand bei Rechtsabteilungen ist sehr unterschiedlich. Es gibt Rechtsabteilungen, die sind wahnsinnig weit. Die haben große Legal Operations Abteilungen, machen ganz ganz beeindruckende Dinge in der Anwendung mit KI, mit Sprachmodellen. Entweder eingeführt von Dritten, also Drittanbietern, oder entwickeln das selber. Und da gibt's wahnsinnig spannende, tolle Sachen. Es gibt aber auch Rechtsabteilungen, die stehen noch ganz am Anfang und haben noch nicht mal sozusagen eine Übersicht, wo liegen eigentlich die Daten, und haben kein Ablagesystem und Ähnliches. Das heißt, deswegen gibt's eine unglaubliche Bandbreite, bei Kanzleien wahrscheinlich auch, aber im Augenblick beackere ich ja eher das Thema Rechtsabteilungen. Und deswegen, glaube ich, müssen einerseits die am, ich sag mal, am unteren Ende, böse gesagt, die noch nicht so sehr viel standardisiert haben und automatisiert haben, glaube ich, ein paar Schritte machen, um bereit zu sein tatsächlich für diese Technologie. Weil wenn man bei einer Rechtsabteilung, die wo alles noch irgendwo auf den einzelnen Desktops verteilt ist, versucht was einzuführen, dann wird es einfach oft sehr schwierig. Dann macht man den dritten Schritt vor dem ersten. Das heißt, es geht bei vielen Rechtsabteilungen darum, erstmal die notwendigen nächsten Schritte zu machen, um Daten vernünftig abzulegen, zu zentralisieren, mit guten Berechtigungen zu versehen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man nicht über die Hintertür von KI-Lösungen dann das Berechtigungssystem untergräbt. Das ist ein ganz schwieriges Problem. Und das muss, dem muss man auf jeden Fall begegnen. Und dann nach und nach wirklich zu einer Standardisierung und Automatisierung kommt. Und dann aber vielleicht irgendwann auch wirklich demnächst dann dahin kommt, die KI-Funktionen in vollem Maße zu nutzen. Die anderen, die schon jetzt weit sind und die schon vielleicht ein CLM-System eingeführt haben, wissen, wo ihre Daten liegen und ähnliches. Da wird es natürlich sehr spannend, wie inwieweit die jetzt auch die neuen Entwicklungen wie die agentische KI und ähnliches nutzen kann, um eine ganz andere Form auch der Interaktion mit den Systemen hinzukriegen. Also die neuesten Entwicklungen sind ja so, dass man nicht vielleicht eine einzelne KI-Funktion anwählt, irgendwo sich auf zum Service geht, einen Prompt eingibt und dann ein Ergebnis erzielt, sondern anders mit den Lösungen, mit den Systemen interagiert und einfach vielleicht reingibt, bitte recherchiere mal irgendwas zu einem Thema X oder mach mir mal einen Vertrag dazu und guck bitte, was die aktuelle Rechtsprechung dazu sagt. Und dann gehen sozusagen die einzelnen Agenten los und der eine bedient sozusagen die Templates, der andere macht eine Recherche vielleicht zur aktuellen Rechtsprechung. Das Ganze wird dann zusammengefügt und dann bekommen die Nutzer entsprechende Ergebnisse. Also ich glaube, das ist so die Idee, wenn man wirklich in die Zukunft guckt, dass viele der Vorarbeiten, die man jetzt so Schritt für Schritt macht, dann von KI und KI-Agenten übernommen werden können. Mhm. Wobei es immer noch mit Sicherheit dann einem menschlichen Expertenbedarf, der dann das Ganze nochmal in Kontext bringt, der weiß, was will eigentlich mein interner Mandant, was will die Gegenseite, was sind die kommerziellen Auswirkungen davon und das dann nochmal bewertet.
Aber wie siehst du denn da vielleicht die Frage aufgeworfen, wenn man sich das dann mal anschaut, dieser ganze Prozess, wo du gerade gesagt hast, manche sind noch nicht so weit, manche sind so weit. Nun ist ja die Rechtsabteilung auch nicht die Rechtsabteilung. Das ist wie bei Kanzleien. Es gibt ja extrem kleine und dann gibt es riesige, große Rechtsabteilungen. Das sind ja auch große Unterschiede, auch wirtschaftlich, was sie für Budgets haben und so weiter. Ja. Aber sagen wir mal, die wären jetzt alle digitalisiert und sind jetzt alle auf dem neuesten KI-Stand in, von mir aus, 10 Jahren. Ja. Würdest du denn denken, weil das ist ja eine These, durch diese KI-Assistenten, die sie dann haben, dass es so ist, dass vielleicht eine Person, ein General Counsel vielleicht fähig ist, viel, viel mehr machen zu können mit KI-Assistenten, wo es jetzt vielleicht 10 Counsel benötigt oder so und dadurch weniger Personal nötig wäre. Würdest du denken, das könnte so kommen oder ist das eigentlich eher Unsinn? Was meinst du?
Ich glaube schon, dass grundsätzlich, wenn die Systeme mächtiger und leistungsstärker werden, dass man vielleicht mit dass dann eine Person sozusagen mehr schaffen kann.
Auch breiter sicherlich, weil genau. Also so im Sinne von, dass man eben gar nicht, vorher musstest du ja sehr spezialisiert sein, da wurden ja auch viele Themen dann abgegeben an Kanzleien. Ich könnte mir vorstellen, dass es für viele Themen gar nicht mehr nötig ist, wenn der KI-Assistent denn so gut werden sollte, das ist ja so ein bisschen das Fragezeichen dabei, aber wenn, bist du doch fähig, ein ganz anderes Wissen verwalten zu können, will ich mal sagen. Es ist ja gar nicht dein eigenes Wissen, es ist das Wissen der KI, ja? Aber du bist doch fähig, viel breiter arbeiten zu können, als du es jetzt kannst als Counsel, richtig?
Richtig, aber das ist richtig, das sehe ich auch so. Ich glaube, das wird dann genau die Folge sein, dieses Thema, kann breiter arbeiten, weil dann meiner Meinung nach sehr schnell dann auch die Anforderungen und die Art der Anfragen breiter werden wird. Deswegen wird es wahrscheinlich, weil das, wenn man ehrlich ist, war das in der Vergangenheit auch so, mehr weniger Nullsummenspiel werden können, wenn halt gesagt wird, okay, ihr könnt jetzt die einzelne Person kann mit der Hilfe von den KI-Systemen viel mehr schaffen, dann fragen wir euch jetzt einfach alles, dann müsst ihr sehr viel breiter beraten, dann ist die Anforderungen und die Arten von Regulierung viel mehr und eine ganz andere. Das zwei Beispiele dazu. Ich meine, ein Beispiel ist
bitte?
Due Diligence zum Beispiel. Das war bevor jetzt, es wird jetzt so, mehr und mehr werden wahrscheinlich KI-Systeme dafür eingesetzt, was bedeutet, dass ich dann bei 10.000 Verträgen wirklich jeden Vertrag mir angucke, weil die KI das kann. Ich kann halt durchgängig, oder 1.000 ist vielleicht sogar ein bisschen wenig, 10.000, 20, 30.000 Dokumente durchgehen und Abweichungen, Risiken, Ähnliches identifizieren.
Natürlich.
Vorher haben das menschliche, sozusagen Anwälte, Experten gemacht. Da wurde dann einfach nur die risikoreichsten, weiß nicht, 10, 20 Verträge durchgegangen. Mhm. dann hast du, der Scope ändert sich dann. Der Scope wird einfach viel breiter und dadurch und deswegen ist es
ja,
vielleicht.
Also guck mal, da bin ich ja total bei dir. Aber ja. Im Endeffekt wird das dadurch, dass die Software ja skaliert quasi, ja. Also der Software ist es wahrscheinlich, wenn die Rechenleistungen entsprechend sind und das werden sie ja auch weiter wachsen, ja, ist es doch egal, ob ich dann 1.000, 10.000 oder 1 Million Verträge durchschaue. Das wird sie trotzdem extrem schnell machen können, ja. Und deswegen würde das aber dagegen sprechen, dass man dann sagt, okay, das reguliert sich dann dagegen, dass du sagst, du hast mehr Bedarf, deswegen braucht man die Jobs dann trotzdem oder so. Nein, denke ich nicht. Weil die Software ist so schnell, wenn sie es denn KI-technisch so leistet. Das ist immer ein bisschen das Fragezeichen. Ne? Aber kann sie ja alles überprüfen. In Millisekunden.
Wenn sie 100% sozusagen der Arbeit machen kann. Aber wenn sie,
das man sagt,
die macht 80% der Vorarbeit und die letzten 10-20% vom Kuratieren der Ergebnisse, vom Bewerten, das ist natürlich dann entsprechend die längere Arbeit, weil wenn du dann von 1 Million Dokumenten sozusagen das
Ergebnis, das wäre dann mehr.
Dann ändert sich halt einfach nur die Arbeit. Die verschiebt sich von diesem sehr repetitiven, ich gehe irgendwie einen Datenraum durch und suche nach irgendwie Stichworten zu einem, ich habe jetzt schon die Ergebnisse und muss aber jetzt. Und das ist eigentlich viel spannender natürlich auch. Ich muss jetzt eigentlich diese Ergebnisse, die Risiken bewerten und dann überlegen, was heißt denn das jetzt eigentlich? Das heißt, also ob es jetzt wirklich eine Nullsumme ist oder nicht, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber...
Ja, weil man auch nicht weiß, du hast gerade genannt 80%, das weiß ja niemand. Sind es 90% am Ende, sind es vielleicht nur 70%, weil sie dann doch nicht so gut wird oder so. Das ist ja der Faktor. Ne? Wie gut wird sie denn dann? Wird sie 99,9%? Dann brauchst du wieder weniger Leute. Schafft sie aber nur 70%, aber dadurch fällt mehr an. Dann bräuchte man sogar mehr Leute. Und das ist sicherlich ungewiss, das werden wir beide nicht wissen. Das weiß wahrscheinlich niemand im Moment. Das wird sich echt ergeben, ne? Wenn man mal so 5 bis 10 Jahre und mehr sieht. Ja, das hoffe ich auch. Von 10 Jahren gehe ich mal davon aus.
Das zweite Nicht-KI-Beispiel, was ich noch nennen wollte, war einfach Kommunikation. Vorher gab es Briefe, dann hat man was losgeschickt und dann dauert es 2 Tage, bis es beim anderen war. Dann hat er 5 Tage gebraucht für eine Antwort verfassen, dann gab es nochmal 2 Tage und dann konnte man weiterarbeiten. Heute ist es, oder dann irgendwann kam E-Mail und dann ging es einfach direkt raus und kam direkt zurück. Dann auch noch unterwegs mit Handys und Smartphones. Und auch kann man jetzt sehr viel mehr schaffen. Das heißt aber nicht, dass sozusagen die Anzahl der Anwälte geringer geworden ist, auch wenn die Möglichkeit sozusagen der Effektivität größer geworden ist. Weil auch da war dann die Erwartung wurde größer oder höher und die vielleicht auch die Arbeitsbelastung wurde oder die Anzahl von Fragen, der Umfang von Dokumenten und Ähnliches wurde größer. Also auch das ist sozusagen nur ein kleines Beispiel dafür, dass immer die Frage ist, wenn eine Effektivitätssteigerung da ist, heißt das, bleibt sozusagen wahrscheinlich die Umfang der Arbeit nicht auf dem gleichen Level. Inwieweit sich das dann ausgleicht und wie wir dann später landen, in der Tat, das wird spannend sein zu sehen.
Wenn man dann noch was aufwerfen will, das machen wir jetzt heute nicht mehr, wir sind ja schon am Ende, aber dann kommst du natürlich noch zu der Frage Fachkräftemangel, ja, braucht man nicht sogar die Software, weil man gar nicht so viele Leute haben wird in Zukunft, wie gesagt, das wollen wir jetzt nicht mehr besprechen, aber das wäre noch so eine Idee, die ja auch dann zu bemessen ist, ne, genau.
Absolut.
Ja, Sven, dann sind wir am Ende, ja, vielen lieben Dank und hören wir uns demnächst sicherlich nochmal wieder, um zu gucken, wie sich alles weiterentwickelt bei euch.
Sehr gerne, danke fürs Gespräch und da freue ich mich drauf.